Ja, hallo liebe Zuckis. Wir sind ja ein transparenter Podcast und ihr wisst, Johannes und ich, wir kennen uns jetzt auch schon lang und das Verhalten zwischen uns, da sind viele Trigger und wir haben uns gesagt, da müssen wir mal ran, wir müssen uns Hilfe holen, wir brauchen eine Verhaltenstherapie, wir brauchen Hilfe und da ist uns jemand aufgefallen.
Empfohlen worden, ja.
Empfohlen worden auch und herzlich willkommen Nina Grimm. Nina Grimm ist Bestseller-Autorin und ja, ich sag mal, kennt sich gut mit Verhalten, merkwürdigen Verhalten aus, wenn ich es richtig verstanden habe. Und wie merkwürdig ist jetzt mein Verhalten schon in dieser Anmoderation?
Oh, schön. Ja. Hallo Nina.
Hallo. Erstmal.
Hi. Ein großes Fest hier sein zu dürfen. Und dein Verhalten ist auffallend positiv. Ich finde es einfach schön, hier zu sein.
Das war eine schöne Folge. Schaltet auch nächste Woche
wieder
ein.
Das hat dir schon gereicht, ne?
Tschüss.
Zuckerbrot und Kneipe mit Johannes Strate und Freddy Radeke.
Das spricht nur dafür, Freddy, dass wir beiden einfach eine sehr, sehr gute Beziehung haben.
Ja.
Wo wir offen und ehrlich miteinander sprechen und auch wenn wir uns mal streiten, es gut hinkriegen. Und dann auch vor den Kindern sagen, du, bei uns knirscht es gerade, aber wir kriegen das schon hin. Das habe ich letztens in einem Interview gelesen von Nina.
Super, super wichtiger Aspekt, genau, dass wir die Verantwortung von den Schultern der Kinder nehmen.
Also es ist ja einfach so, ne? Wenn man sich wirklich mal in die Haare kriegt und es mal nicht läuft und jetzt wirklich mal, das ist ja totaler Quatsch, dass jemand sagt immer dieses, nee, bei uns, also wir streiten uns nie, ist ja Quatsch. Und dieser Idealzustand, dass man das von den Kindern dauerhaft fernhält, also das ist, bedarf ja auch einiger Schauspielerei, was ja auch nicht gut ist, weil es ja auch unehrlich ist. Das heißt, einfach ehrlich damit umgehen und sagen, die Situation ist gerade so, oder?
Ja, also ein paar Therapeuten wird es sagen, es gibt zwei Arten von Paaren, nämlich die Glücklichen und die, die wirklich ehrlich sind. Also es ist einfach stinknormal, dass wir Konflikte miteinander haben, was ja auch irgendwie total logisch ist. Also klar, wenn du viel Zeit 24/7 miteinander verbringst, natürlich kommen Reibungspunkte auf. Und ich finde das so ein total komisches Dogma, dem ganz viele Elternpaare unterliegen, dass wir Streit vor unseren Kindern fernhalten müssen. Also natürlich ist es wichtig, dass es nicht eskaliert und wir irgendwann heulend in der Ecke sitzen oder uns anschreien und anpullen und total die Kontrolle und die Fassung bei uns verlieren. Aber tatsächlich ist es so, dass es für Kinder viel, viel unangenehmer ist, zu merken, so irgendwie ist da eine Spannung da, weil die haben ja auch noch so super feine Rezeptoren und Sensoren und kriegen das ja mit, wenn wir pisst miteinander sind. Und dann so, wenn dann die Eltern so tun, als wäre nichts, so ist für Kinder viel unangenehmer.
Dann fragen sie sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit, bin ich schuld, ne? Ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Oder ist das das, was das auslöst?
Ja, also es kommt tatsächlich altersabhängig. Also bei Kindern zwischen 4 bis 6 Jahren oder bis 4 und 6 Jahren ist es tatsächlich so, dass sie die Schuld auf sich nehmen. Und etwa so um das 6. Lebensjahr kommt dann ein Switch, nämlich dass sie sich dann auf die Seite von einer Partei stellen. Und dann na, so Sachen sagen wie, ach Mensch, Mama, guck doch mal, der Papa hat es doch gar nicht böse gemeint und so weiter. Und dann eher in so eine Verteidigungshaltung von einer Instanz gehen. Was jetzt aus der psychologischen Sicht heraus auch nicht unbedingt vorteilhafter ist.
Das ist nicht gut, wenn sich Kinder einfach da entscheiden müssen, so ungefähr. Ne? Ist das jetzt auch schon wieder dieselbe Psychologie jetzt bin ich sehr weit. Eltern trennen sich und wo möchtest du denn hinziehen? Die Frage soll man ja einem Kind, glaube ich, auch nie stellen, ne?
Das ist das im kleinsten Nenner, geht es im Grunde genommen genau darum. Ja, also Kinder gehen dann automatisch in diese Position rein, dass sie sich für einen innerlich entscheiden, was tatsächlich eher auf der Bindungsebene problematisch ist. Also jetzt mal einfach mal angenommen, meine Tochter assoziiert sich oder loyalisiert sich mit mir, dann hat das ja automatisch Auswirkungen darauf, wie erlebt sie ihre Beziehung zu ihrem Vater, wie werden Vaterbeziehungen gelebt, was für Erwartungen habe ich auch an Männer und so weiter. Also das wirkt auf ganz, ganz vielen fiesen, tiefen, unbewussten Ebenen.
Werbung. Freddy, nun sind unsere Jungs hier allesamt schon ein bisschen älter, ne? Und ich meine, mit dem Baby haben die wirklich nichts mehr zu tun, aber manchmal wird man da schon so ein bisschen melancholisch und wünscht sich so diese kleinen, dicken Babybeine zurück. Ne? Und weißt du, wo ich früher ganz viel war?
Weiß ich, haben wir schon drüber gesprochen, bei Babywalz.
Bei Babywalz, denn da gibt's halt einfach einmal alles.
Große Auswahl an hochwertigen Produkten für Babys und Kleinkinder von bekannten Herstellern und exklusiven Eigenmarken.
Ein vielfältiges Sortiment von der Baby-Erstausstattung bis hin zu Spielzeug und Schwangerschaftsmode.
Gleichzeitig bietet Babywalz eine vielseitige Beratung online und vor Ort.
Das kann ich nur bestätigen. Hier in Hamburg gibt es eine große Baby-Walz-Filiale und da waren wir früher wirklich viel und wurden eigentlich immer top beraten.
Ja, und davon haben wir oft profitiert, weil ihr uns immer alles weitergegeben habt.
Win-win quasi. Payback-Punkte könnt ihr natürlich auch sammeln und mit dem Code ZUCKER10 erhaltet ihr ab einem Einkauf von 25 Euro 10% Rabatt auf euren Einkauf bis einschließlich 30.04.
Das bedeutet, wenn ich für 100 Euro einkaufe,
ja,
spare ich dann, lass mich mal ganz kurz, ich muss mal hier eingeben, 10 Euro?
Du bist so gut.
Ja.
Du bist so gut. Ich bin
ein Mathe-Genie. Den Code und alles, was wir gerade gesagt haben zum Nachlesen, findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Deswegen am besten jetzt direkt auf www.baby-walz.de und nicht vergessen, Code heißt Zucker10.
Man hört jetzt schon, du hast richtig Ahnung und ich habe 1000 Fragen. Bevor wir diese ganzen Fragen durchkauen und auch Johannes und meine Beziehung hier so ein bisschen auf Vordermann bringen, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, was du machst, woher du das alles weißt und dein Bestseller hätte, müsste, sollte, ging ja schon auch mal in die Richtung, wie wir mit Kindern umgehen, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du uns das heute vorlesen, vielleicht als Hörbuch oder einmal zusammenfassen?
Natürlich.
Das finde ich super.
So Live-Hörbuch. Worum geht es da in dem Buch zum Beispiel und wie war dein Weg überhaupt, dass du das geschrieben hast?
Voll gerne. Also ich bin eigentlich von Haus aus, wie ihr schon moderiert habt, kognitive Verhaltenstherapeutin und bin, wenn ich jetzt mal so ganz radikal ehrlich zurückblicke, auf einem ziemlich hohen Ross in dieses Familienabenteuer reingeritten, weil ich gedacht habe, irgendwie kann nichts passieren. So, ja, ich habe die ganze Expertise. Ich
weiß ja alles.
Ja, eben. So. Aber also wirklich, es war, glaube ich, wirklich schwer, mehr zu wissen als ich. So einfach.
So nämlich.
Ja. Außer ich weiß noch mehr als du.
Natürlich, Freddy, das habe ich auch nicht eine Sekunde
mehr. Du weißt halt immer alles. Ja.
So. Bis dann das Kind auf der Welt war. Ja.
Ja, aber das war wirklich nur so ein, also ja, es war ein hohes Ross, auf dem ich saß. War wirklich so. Ich war so kühn und habe gedacht, mir kann nichts passieren. Und habe dann eben festgestellt, dass mir meine ganze Theorie in der Praxis des Familienalltags halt herzlich wenig gebracht hat. So. Und war wirklich erschrocken darüber, dass dieses ganze Wissen so innerhalb von Millisekunden wie weggeblasen war, vor allem in den Situationen, in denen ich es eigentlich am meisten gebraucht hätte. Also wenn mein Kind einen Wutanfall hat und ich aber pünktlich zur Arbeit muss zum Beispiel und ich dann immer wieder zu der Mutter mutiert bin, die ich eigentlich niemals sein wollte. Und dann habe ich total erschrocken.
Okay, aber dann sag doch mal im Detail. Also ich meine, wenn ein Profi wie du sogar mit solchen Sachen gegen die Wand fährt, was waren denn unangenehme Momente, wo du gedacht hast, okay, so wollte ich eigentlich nie sein. Wir müssen aber jetzt los, sonst schaffen wir das nicht oder sonst machen wir das nicht oder sonst kriegst du das nicht.
Also und schön, dass du auch als Mutter mutiert bist. Fand ich immer sehr schön von dir übrigens.
Mutter mutiert.
Also die mutierte Mutter.
Ja, also basically war das genau das. Ja, ich hatte damals noch die besondere Situation, dass ich noch in der Ausbildung war und ich musste immer um 7:55 zur Morgenübergabe in der Psychiatrie sein. Und um 7:55 irgendwo zu sein als Kleinkindmama war eine echte Challenge.
Okay.
So. Und dann hatte ich auch so einen furchtbar strengen Oberarzt, kinderloser Oberarzt, der überhaupt gar kein Verständnis dafür hatte, wenn ich zu spät gekommen bin. Und deswegen stand ich unter so einem krassen Druck immer, ja, weil ich auf der Arbeit nicht wirklich performen konnte, so wie ich wollte, aber auch das Gefühl hatte, ich kann als Mutter genauso wenig performen. Also ich war die ganze Zeit an jeder Ecke und Kante irgendwie immer so im nicht gut genug sein Modus, so was mich voll in einem alten Schmerz getriggert hat. Und es war basically genau diese Situation. Also es war Winter und ich musste meine kleine Zuckerschnute ready machen für die Waldkrabbelgruppe, von der ich gedacht habe, sie ist eine richtig gute Idee, solange ich hier keine 10 Schichten anziehen muss und pünktlich um 7:55 am anderen Ende der Stadt sein muss. Und ich wusste ganz genau, wenn ich jetzt anfange, laut zu werden, zu schimpfen, Druck zu machen, ich wusste es, dass es dadurch nicht besser wird und konnte trotzdem nicht damit aufhören. Und dann war das wirklich so ein Zeitloop-Moment, wie dann die kleine Zuckerschnute in ihr Kinderzimmer gerannt ist. Wir hatten so einen langen Altbauflur und ich dann wirklich, also förmlich zusammengebrochen bin, weil ich da auf diesem Flur saß und mir gedacht habe, so scheiße, Nina, ey. Also genau so wolltest du es nie machen. Also wie kann das eigentlich sein, dass gerade du, ja, die so viel weiß und die so gute Ambitionen hat.
Die alles weiß.
Alles würde ich gar nicht wissen, aber also wirklich, ich wusste einfach viel, ja, wie dumm das ist, Kindern mit Druck zu kommen und was das alles auswirken kann, etc. pp. Und das war der Beginn dieser Reise vom ersten Buch, ja, dass ich mir die Frage gestellt habe, okay, wie kann ich endlich in die Umsetzung meines ganzen theoretischen Wissens kommen, vor allem in den Stressmomenten des Familienalltags. Und ich war damals schon wirklich richtig gut im Recherchieren und habe aber nichts gefunden, was mich hätte dabei unterstützen können. Also kein Ratgeber, kein Podcast, kein nix. Und dann habe ich kurzerhand entschieden, ja gut, dann machst du es halt selbst.
Du schreibst dir einen selbst.
Kluge Entscheidung, hat ja funktioniert, wie man an diesem roten Aufkleber auf dem Buch sieht.
Ja.
Aber ich finde es total beruhigend und dass du so schön, dass du so ehrlich bist und dass sogar jemand, der eben das gelernt hat von der Pike auf, dass man da trotzdem gegen die Wand fahren kann, weil es ist ja in so einer Situation so, wenn man einfach wahnsinnig unter Druck steht und jeder, der Kinder hat, der kennt das halt, dann rational zu bleiben, okay, ich habe das gelernt, ich weiß, wie ich jetzt reagieren muss, das ist doch einfach manchmal auch unmöglich, oder? Und ich meine auch, wenn du jetzt den Ratgeber geschrieben hast, gibt es doch wahrscheinlich, also bei uns gibt es das Gefühl jeden Tag, gibt es doch immer noch Momente, ne? Jesper Juhl hat mal gesagt, die besten Eltern machen 20 Fehler am Tag. Wahrscheinlich gibt es 50 bei uns. Gibt es wahrscheinlich auch in deinem Leben immer noch Momente, wo du trotzdem motzt und die Dinge natürlich eigentlich nicht so machst, wie du es gelernt hast, oder?
Ja, was ich gelernt habe, ist immer wieder schneller back on track zu kommen. Also natürlich schlitter ich immer mal wieder rein, wobei ich gegenüber meinen Kindern da mittlerweile wirklich richtig gut bin, weil ich habe ja einen Weg gefunden, wie ich da wirklich gut und verlässlich auch rauskomme. Gegenüber meinem Mann sieht es meistens noch ein bisschen anders aus. Und da ist auf jeden Fall noch Entwicklungspotenzial da.
Hat er das Buch gelesen?
Das erste oder das zweite?
Ja, okay, wenn du schon so fragst, ist da ja schon ein bisschen Antwort mit drin.
Warum hat er das zweite nicht gelesen?
Da ist er gerade bei. Also er musste es tatsächlich, die Phasen, also die Stellen, wo ich über ihn schreibe, die musste er lesen, um sie freizugeben. Aber das ganze Buch liest er jetzt gerade auf dem Klo, was mich sehr glücklich macht, weil das war tatsächlich einer meiner Bilder, die ich so vor meinem inneren Auge hatte.
Das finde ich schön, da verbringt man viel Zeit.
Ja, und wenn man dann noch einen guten Stoff hat zum Lesen.
Und Fun Fact, er pinkelt nur.
Also, aber er ist schon sehr alt.
Was, du liest im Stehen?
Prostatatechnisch braucht er einfach sehr lange. Ja. Oh, Altherrenhumor.
Nina, weil du das eben schon angedeutet hast, heute Morgen, das musste vor diesem Podcast natürlich so sein, dass ich eine ähnliche Situation hatte. Der Große wollte nicht in die Schule. Hat er jetzt einfach so festgelegt, ich gehe nicht in die Schule, ich will nicht. Und ich mache unten die Brote, meine Frau ist oben, macht die Jungs fertig und dann höre ich schon, wie der am Rad dreht. Und von unten, bing, fange ich an hochzubrüllen, dass er natürlich los muss und dass ich auch gleich los muss und dass wir das jetzt nicht diskutieren. Und während ich das mache, denke ich so, Alter, du weißt doch, dass es kontraproduktiv ist. Das wird jetzt noch länger dauern. Warum gehst du nicht hoch und sagst, hey, warum möchtest du denn nicht in die Schule? Hm? Kann ich verstehen. Wollen wir nachher irgendwie einen schönen Nachmittag machen? Weißt du, all das, was man so liest?
Die ganzen guten Tipps und Tricks endlich in die Tasche.
Warum geht das in dem Moment nicht? Was passiert da im Kopf?
Wenn wir in einer akuten Stresssituation sind, dann setzt tatsächlich der Teil unseres Gehirns auf, der sich auf dieses Wissen beziehen kann. Also der präfrontale Kortex, das Ding, das uns zu den klug, rational denken und handelnden Wesen macht, die wir heute sind und die uns tatsächlich auch von den allermeisten Säugetieren unterscheiden. Also dieser logisch denkende, rational einbettende Teil setzt einmal komplett aus, wenn wir in eine Stresssituation kommen. Und wie der Stress jetzt aussieht, das ist natürlich sehr verschieden. Ja, das kann eine wirkliche Notsituation sein, wie Feuer. Ja, auf einmal setzt alles aus und du agierst einfach nur noch. Aber das Fiese und das Tückische ist halt eben auch, dass auch durch emotionale Trigger Points wir in diese Stresssituation reinverfallen können. Also wenn zum Beispiel sowas wachgeküsst wird wie, Mann, ey, ich acker mich doch hier jetzt schon die ganze Zeit so doll ab und du kannst hier nicht mal ein bisschen entgegenkommen, bringst jetzt ja wohl wirklich nicht so viel verlangt, das. Ja, also dann bist du viel mehr in einem emotionalen Schmerz berührt. Und auch das kann dazu führen, dass unser komplettes System auf Rot schaltet und eben der präfrontale Kortex aussetzt und wir wie fremdgesteuert sind.
Und ich sag mal so, es ist anzunehmen, dass der präfrontale Kortex bei Kindern ja auch noch nicht ganz ausgereift ist, zumindest nicht ganz so reif, wie er bei Erwachsenen ausgereift sein sollte.
Da sitzt nur ein Affe und haut die Schellen.
Das heißt, ja, das bei mir auch. Das ist ja witzig. Ich war gerade beim Röntgen und hab.
Hast du festgestellt?
Nee, bei meinem Sohn und da war ein kleiner Affe. Ja. Ein Affe mit einer Banane, mit der stehenden Banane drin auf dem Röntgenbild. Naja, also kann man sagen, ist das die berühmte Trägerparade, weil bei ihm wahrscheinlich genau das Gleiche passiert ist in dem Moment, wo er nicht zur Schule wollte, dass irgendwie sein Präfrontaler, wie heißt das nochmal?
Cortex.
Genau, dass der das nicht geregelt kriegt. Dann komme ich noch an, weil meiner auch nicht ausgeprägt ist und wahrscheinlich niemals ausgeprägt sein wird. Ist es genau das, was dann immer wieder passiert? Und das jetzt kommst du, ja, und dann jetzt kommst du mit der großen Lösung, wie man es nämlich
geil
schafft.
Danke, Nina.
Ja.
Ja, aber das ist basically das, was passiert. Übrigens auch in älteren Paarbeziehungen oder auch in Freundschaftsbeziehungen oder was auch immer für Beziehungen, dass ich eben ganz, ganz häufig eher zwei Dreijährige gegenüberstehen, die sich jetzt dazu kloppen, wer kriegt die Schaufel.
Ist bei uns nie so, ne?
Nee. Bei uns nö. Nee. Die Schaufel ist meine. Bam.
Ja. So, wie kommen wir raus? Das ist, im Grunde genommen brauchen wir erstmal ein Bewusstsein darüber, was wird überhaupt, also was ist das, was mich wirklich stresst? So, also geht es für mich darum, dass ich einen Kontrollverlust habe? Geht es für mich darum, dass ich mich nicht wertgeschätzt fühle für das, was ich beitrage? Geht es darum, dass ich das Gefühl habe, ständig liegt die ganze Scheiße nur auf meiner Schulter und so weiter? Da brauchen wir erstmal ein Verständnis dafür, was für ein Muster da wachgekusst wird. Und wenn wir das auf dem Tisch haben, dann können wir uns darum kümmern, um diese Anteile in uns, die da wachgeküsst werden. Und wir können uns vor allem dahingehend trainieren, dass wir zwar merken, wenn wir in so ein altes Verhaltensprogramm reinschlittern und das würdigen und anerkennen, weil es ist ein Teil von uns. Es ist auch gar nicht nur schlecht, es ist an ganz vielen Ecken und Kanten unseres Lebens vielleicht sogar zuträglich. Aber wenn es darum geht, mein Kind in die Schule zu bringen, dient sowas halt nicht unbedingt. Und deswegen dürfen wir uns da drin trainieren, solche alten Muster A zu erkennen und sie B dann aber auch wirklich verlässlich durchbrechen zu können, dass wir wieder als die Person aufs Feld treten können, die wir heute wirklich sind, nämlich ein cooler Typ, der seinem Kind empathisch begegnen kann und eben kein Dreijähriger, der jetzt total austickt, weil er nicht gehört wird.
Du hast ja, um dein Muster zu durchbrechen, durchaus einen Moment gebraucht, ne?
Ja.
Also ihr habt die Geschichte mit kleinen Kindern, du hast, glaube ich, selbst mal gesagt, schon einmal eben gegen die Wand gefahren, oder? Und erzähl du doch mal, weil ihr hattet zwei kleine Kinder. Ich meine, ich glaube, es ist statistisch sowieso so, Familie mit zwei kleinen Kindern, da ist die Trennungsrate am häufigsten irgendwie sowas.
Jede fünfte Ehe mit Kindern wird geschieden.
Und ist das nicht sogar so, dass 40% irgendwie im ersten Jahr direkt nach Geburt?
Irgendwie so, ne?
Ja.
Ja, ja, ist eine fette Krise, wie ich gerne übersage.
Und ihr habt das erste Jahr habt ihr aber überstanden, aber als die Kinder ein paar Jahre alt waren, habt ihr euch kurzfristig getrennt, ne?
Nee, tatsächlich, wir haben uns nach dem ersten Kind getrennt. Also man muss dazu sagen, der Konrad und ich, wir waren mit Abstand die Ersten aus unserem Freundeskreis. Ich bin mit 25 schwanger geworden, was wir so in Akademikerkreisen irgendwie so, was ist los mit dir?
Willst du denn keine Karriere machen?
Naja, genau, so in etwa waren die Reaktionen. Also wir sind Jungeltern geworden und das hat bestimmt da auch mit reingespielt. Wir sind verplant Eltern geworden. Also ich meine, wir wussten, wie das funktioniert mit den Bietchen und Blümchen, aber das war jetzt nicht so eine Sache von, okay, wir entscheiden uns proaktiv für Elternschaft. So, das war bestimmt auch noch ein Faktor, der dazu beigetragen hat. Und dann war es tatsächlich so, dass wir nach dem ersten Babyjahr uns getrennt haben und dann auch ein Jahr getrennt Eltern waren, also Elternteam zwar noch waren, als Konrad ist ausgezogen, war dann in der Haus-WG und ich bin mit der Kleinen in unserer damaligen Wohnung geblieben. Genau. So, und dann gab es so eine ganz witzige Indexerfahrung bei mir. Und das war dann so mein Motor zu sagen, den Typen hole ich schnell zurück.
Was ist denn eine Indexerfahrung?
Wollt ihr wissen, was ist die Indexerfahrung?
Ja! Also, danke für die. Also erstmal hast du gesagt, also habe ich gelesen, ne, Klischee, du hattest dann erstmal einen jüngeren Typen natürlich.
Ja.
Und
ich bin voll das Klischee reinverfallen. Und? Was wolltest du noch sagen?
Frühzeitig Midlife-Crisis. Und hast aber dann, dann gab es eben so eine Nacht, aber erzähl du das selber, als du gemerkt hast, okay, das ist total Quatsch. Ich fahre.
Sag mal, kennt ihr euch irgendwie? Selber. Bist du der Typ?
Johannes hat mein Buch schon gelesen.
Ich habe es aber gelesen. Ich bin Streber. Nein, ich war der jüngere Typ. Wow. Okay. Na, ich bin ja viel älter als du. Aber
wir nicht.
Indexerfahrung ist auf jeden Fall was du bitte mit Inhalt füllen musst, weil das ist so ein gutes Wort, das will ich immer mal irgendwo droppen. Leute, wir machen hier heute zusammen eine Indexerfahrung. Kann man sowas auf einer Party sagen?
Das wird man jetzt in unserem Podcast in Zukunft, wird es immer einer von uns sagen.
Sonst nämlich Indexerfahrung?
Ja.
Okay, ist es eine einschneidende Erfahrung oder was?
Ja, genau. Es gibt so ein paar Psychobegriffe, die sind einfach traumhaft.
Die sind geil.
Ja, Indexerfahrung. Indexerfahrung ist tatsächlich so eine Erfahrung, wo dir die Schuppen von den Augen fallen und du in so markerschütternd in einer Wahrheit berührt wirst, dass du nicht mehr anders kannst, als dein Leben danach auszurichten. Und diese Indexerfahrung hatte ich mit Franz. Name ist von der Redaktion geändert.
Gut.
Merkt man gar nicht.
Warte, ja.
Nennen wir ihn Jürgen.
Bestimmt.
Ja. Okay, Jürgen, wie war das mit Felix? Mit Ferdinand. Fred, Entschuldigung.
Jürgen finde ich tatsächlich gut. Also mit Jürgen war es tatsächlich so, dass der mir am Anfang erstmal unfassbar gut tat, weil er all das hatte, was mir in der Beziehung mit Konrad gefehlt hat. Also der war tiefgründig, dann war so Philosoph, Student, also einmal komplett anders als
Konrad. Eieiei.
Und
sportlich.
Lange Haare, Lastenrad.
Lange Haare, stimmt tatsächlich.
Come on.
Sport, also er sah geil Chris aus, auf jeden Fall nackt.
Sie haben sich kennengelernt, als er war so ein Holzfäller, kam aus dem Wald und hat so mit freiem Oberkörper Bäume gefällt. Ich glaube, das ist die Story.
Ja. Ja, warum liegen hier Sägespäne?
Ich mag die Fantasien, die jetzt in euren Köpfen so lostreten, wie Jürgen und ich. Und haben wir ihn Jürgen genannt? Ich habe ihn im Wald getroffen, wie er oben ohne seine Baumstämme gefällt hat.
Und wir sind dann
sofort in die Kiste gesprungen und haben uns gefragt, warum Sägespäne da sind. So in etwa war das tatsächlich, nur ein bisschen anders. Aber es war auf jeden Fall gut. Es war auf jeden Fall gut. Und auch eine lange Zeit lang tatsächlich gut. Das tat mir gut. Und dann kam ich aber auch mit Jürgen irgendwann an den Punkt, dass wir sowas wie einen ersten Konflikt miteinander hatten. Und ich dann diese Index-Erfahrung hatte, wo ich das gecheckt habe. Ich so, Alter, Nina, du kommst hier gerade 1:1 auch mit diesem Typen wieder genau an denselben Punkt. Ja, dass dieses die ganze Verantwortung auf deiner Schulter liegt, dass du die nicht gesehen wirst mit dem, was du... So. Und dann kam noch mit dazu, dass genau in der Situation meine Kleine dann auch noch mit dazu kam, also in den Raum reinkam, es war irgendwie wieder so eine Donnerstag-Nacht-Situation und irgendwie kreidebleich war und einmal komplett über uns drüber gekotzt hat, weil sie Magen-Darm hatte. Und der kinderlose Jürgen war komplett überfordert mit dieser Situation und war ein zusätzlicher Stressor. Und ich habe dann einfach irgendwie geguckt, dass ich den rauskriege aus meiner Bude und habe Mala und mich trockengelegt. Und als ich dann mit ihr im Bett lag, hatte ich eben diesen Gedanken von so, kacke, ey, Nina, Mann, wenn du das Ding eh irgendwie erstmal für dich angehen musst, dann doch bitte mit dem Vater dieses Kindes. Das war die Index-Erfahrung.
Okay, das klingt ziemlich indexiös, wie der Experte ja sagt, wissen wir ja. Aber das heißt, wie lange wart ihr da getrennt und hat dein Ex dann sofort gesagt, ja, kein Problem, ja, dann komme ich halt wieder zurück. Also ich meine,
ja, komm rein, zieh die Schuhe aus.
Kann ja auch sagen.
Hat gerade gesaugt.
So, entschuldige mal, du hast dich getrennt, ne? Du hattest dich, glaube ich, getrennt. Ja. Du hast dich getrennt, also einen Teufel werde ich tun und jetzt doch mal mit dir zusammenkommen. Also wie einfach war es denn? Mit Konrad, Name nicht von der Redaktion
geändert.
Von der Generation geändert. Konrad, viel besserer Name als Jürgen übrigens.
Ja, ich auch. Ist auch generell viel heißer Konrad als Jürgen.
So, besserer Typ.
Also wir waren... Ein Jahr waren wir ja getrennt, war die Frage. Ne? Und dann, wie war das? Es war überraschend einfach.
Hatte er eine neue Freundin?
Er hatte schon auch, ich meine, Jürgen war ja auch jetzt nicht wirklich ein Freund. Das war halt so ein Sexding. Das war irgendwie so eine Liebelei und so eine Affäre.
Ja gut, hatte Konrad auch ein Sexding?
Ja, er hatte auch andere Frauen.
Ja.
Also ich kann mich eben noch gut dran erinnern, wir hatten ja dann immer dieses Ding mit wir übergeben das Kind und so weiter und haben dann schon auch immer noch darauf geachtet, dass wir so ein bisschen Family-Time mit ihr zusammen haben, dass wir mal irgendwie noch zusammen auf dem Spielplatz unterwegs sind und da habe ich ihm das dann schon gedroppt, so dieses, ey, dass ich das so gecheckt habe für mich, dass ich da einfach voll in einem alten Schmerz drin war und dass ich echt auch so ein Stück weit auf einem hohen Ross saß mit diesem du bist schuld, warum veränderst du dich nicht? Wenn du endlich mal in die Pötte kommen würdest, dann hätten wir nicht so ein großes Problem und dass ich da mein Thema erkannt habe. Und wir sind dann erst, also wir haben dann tatsächlich auch erstmal beide entschieden zu sagen, okay, wir gehen jetzt erstmal beide für uns in eine Therapie, um unseren Shit klar zu kriegen. Also noch gar nicht als Paar, sondern einfach so, okay, wir gehen jetzt für uns diese Themen an, weil uns ja auch damals irgendwie, also es war ja klar, ey, wir bleiben ja in Beziehung miteinander. Und es ist ja de facto auch so, also gerade wenn du dich trennst, ist es ja eigentlich umso relevanter, dass du als Paar dein Shit angehst, dass das nicht auf den Schultern des Kindes dann liegt am Ende. Und dann war es relativ pathetisch tatsächlich, also so kitschig. Wir waren
Jürgen war da schon wieder weg, also hast du sozusagen nach der Kotzattacke direkt gesagt, Jürgen, du brauchst auch gar nicht mehr wiederzukommen?
So in etwa war das tatsächlich, ja. Also wir hatten, also ging dann noch so ein bisschen hin und her, aber Jürgen war dann off. Und wir hatten irgendwie, es war so ein Silvester, den kennst du ja, ne? Silvester musste irgendwie 20.000 Jahre im Voraus auch irgendwie buchen und wir hatten das gebucht mit Freunden zusammen und waren auf der Hütte und da war es dann irgendwie sehr kitschig tatsächlich. Ich weiß, als ich den Buch geschrieben habe, habe ich auch so einen latenten Würgereiz bekommen. Ich mir dachte, kann ich das wirklich so schreiben? Aber es war tatsächlich so, dass wir dann halt so, na, und was willst du dir für 2016? Und ja, dann haben wir uns beide angeguckt und gesagt, so eigentlich...
Dich.
Eigentlich... Wäre es schön, wenn wir wieder Familie sein
können. Oh, ist aber süß. Ich finde das schon süß.
Schön ist
aber,
süß.
Man kann es süß singen oder man kann es wie so ein Schlager sehen. Die zweite Chance für die Liebe. Das ist dann so pathetisch. Aber ich finde auf so einer Hütte, wenn die jetzt irgendwie rustikal ist und da cool.
Ja, es war rustikal.
Wenn es jetzt nicht so Florian Silbereisen-Setting ist, nee, dann finde ich das schon irgendwie in Ordnung. Aber ich meine, es ist ja total, also, total reif und klug, dass ihr das so entschieden habt. Und dann und ja. Das ist jetzt alles schon ein paar Jahre her, ne? Weil ihr habt das ja jetzt ein zweites Kind und...
Genau, also der Vollständigkeit halber zu der Geschichte einfach noch, das war dann nicht so ein Ding mit, okay, wir sind wieder zusammen und wir ziehen wieder zusammen, sondern wir haben dann, der Konrad ist in seiner Haus-WG geblieben und ich bin mit Marla daheim geblieben und wir haben uns das schon dann auch, also es war dann fast noch ein halbes Jahr tatsächlich, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen jetzt erstmal gucken, kriegen wir uns beziehungstechnisch überhaupt auch erst wieder auf die Kette, passt es auch und so weiter. Und dann kam eher dieses Ding, dass Konrad war damals nur in der Zwischenmiete und dann war irgendwie die Frage, okay, sucht er sich jetzt mal was Neues oder ziehen wir wieder zusammen? Und dann haben wir uns für Letzteres entschieden.
Wie alt war dann euer erstes Kind? Als
zwei.
Ihr zwei?
Ja.
Hey, liebe Leute, vielleicht kennt ihr das ja auch. Man möchte den Kindern natürlich auch beim Essen ein bisschen Abwechslung bieten. Ob in der Brotdose oder am Frühstückstisch, das ist ja nicht immer so ganz leicht. Und man kann ja auch nicht immer die ganze Zeit nur Marmelade aufs Brot schmieren. Da kommen mir natürlich die neuen Kinderprodukte der Rügenwalder Mühle ganz gelegen. Da gibt's zum Beispiel vegane Abenteuerstreich und vegane Abenteuermortadella. Natürlich fleischfrei. Das sind Produkte, die sind genau auf den Geschmack von Kindern abgestimmt und nach WHO-Empfehlung für Kinderprodukte entwickelt. Ohne Zuckerzusatz, reich an Omega-3-Fettsäuren und nur 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm. Deswegen klappt's bei uns jetzt auch mit der Brotdose und beim Abendessen. Probier das doch mal aus. Und da ich wie Rügenwalder finde, Essen soll ein Genuss und keine Diskussion sein, kann ich mich dem Slogan nur anschließen, am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Mehr Infos erhaltet ihr auf der Webseite der Rügenwalder Mühle bei den veganen Produkten. Link wie immer bei uns in den Shownotes. Guten Appetit.
Du hattest ja erzählt, Kinder spüren, du kannst dir nichts vormachen, du kannst denen nicht vorspielen, dass alles toll ist. Und wenn ich euch dann so sehe auf dem Spielplatz und darüber reden und da ist was im Gange, gilt das dann für so kleine Kinder auch schon, dass die das so aufsaugen, auch vielleicht, dass ihr wieder zueinander findet und da muss ja eine krasse Energie irgendwie da sein, weil ihr beide noch nicht wisst, was ihr wollt. Kann man da auch irgendwie das dem Kind anmerken?
Also die merken das auf jeden Fall. So, das Punkt. Und ich habe das der Maler schon auch angemerkt, insofern, dass sie sehr anhänglich war mir gegenüber. Also ne, sie hatte so dieses Ding von, sie klebt an mir wie Kaugummi. Ich konnte gefühlt keinen Schritt ohne sie irgendwo hingehen. War ein sehr anhängliches und schon auch ein unsicheres Kind. Also insofern habe ich ihr das durchaus angemerkt, dass sie das mitbekommen hat, da ist eine krasse Veränderung. Der Konrad war ja einfach auch wirklich immer schon ein sehr präsenter Mann, sehr präsenter Papa, der viel gemacht hat und ich witzigerweise trotzdem mal an dieses Thema gekommen bin. Es liegt zu viel Verantwortung auf meine Schulter, obwohl er eigentlich wirklich so auf der Protokollebene immer alles, also nicht immer alles, aber wirklich viel richtig gemacht hat und deswegen auch eine total wichtige Konstante in Malers Leben war. Ja, und natürlich hat er es gemerkt.
Okay.
Aber die ist heute 9?
Mhm.
Und ist sie, hat sie das noch geprägt? Also hat sie es bis heute mitgenommen? Ist sie eher unsicher in manchen Bereichen?
Nö. Okay. Also finde ich dann schon auch wichtig, nochmal zu sehen, dass natürlich solche Dinge ein Wesen färben, aber jetzt auch nicht, so unüberbrückbare Kluften oder psychische Schäden verursacht, die du als Eltern nicht wieder ausgleichen kannst. Also da muss schon echt richtig, richtig viel Shit passieren, damit da wirklich langwierige, tiefsitzende, psychische Folgeschäden draus entstehen. So, das haben wir zum Glück hingekriegt.
Ja. Und was erzählst du ihr denn, was du für Bücher schreibst, worum es da geht? Du bist da Bestandteil, du bist meine Erfahrung, die ich da mit niederschreibe.
Ja, die hört ja auch Podcasts im Zweifel, ne?
Ja, sooner or later. Ja, also ich bin da ehrlich. Sie weiß, dass es im ersten Buch darum geht, dass ich als Mama nicht die sein konnte, die ich sein wollte und wie ich meinen Weg dahin gefunden habe. Und dann sagt sie immer so, Mama, das hast du aber auch geschafft. Du bist wirklich die beste Mama der Welt.
Ah, so.
Und beim zweiten Buch habe ich jetzt schon auch gesagt, ich erzähle die Geschichte von Papa und von mir, so wie wir es gegen die Wand gefahren haben und wie wir wieder zusammengefunden haben. Und da sagt sie so, ja, Mama, aber das braucht ihr manchmal schon auch immer noch, ne? Da sage ich, ja, das stimmt.
Das ist aber schön, wenn sie so einen Humor hat.
Du meinst das zweite Buch, das jetzt rausgekommen ist, wie ihr euch nicht umbringt, wenn ihr Eltern seid, richtig?
Ja.
Ich bin also,
ein drastischer Satz.
Tut mir leid, beim Titel gehe ich nicht mit, Triggerparade, wenn man so, aber ich verstehe trotzdem den Hintergrund, warum man so drastisch das formuliert. Aber das musst du wahrscheinlich erst sehr oft beantworten, dass der Titel, wie bist du auf den Titel gekommen? So.
Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Geschlechtereffekt. Aber ich bin ja so eine Wissenschaftstroller, ne? Ich will ja auch immer Zahlen zu einem haben und ich habe für die Buchrecherche eine Studie durchgeführt. Und ich habe über 1000 Elternpaare befragt und ihnen eben auch unter anderem die Frage gestellt, so, hey, kennst du dieses tief sitzende Gefühl von existenzieller Wut? Ja, dass du deinem Partner, deiner Partnerin wirklich an die Kugel gehen möchtest, weil du so in der Untiefe erschüttert bist über sein Wesen, über sein Sein, über sein Verhalten. Was würdet ihr tippen, wie viel Prozent haben Ja gesagt?
Ja,
also 70?
Das hat ja nur mit der Ehrlichkeit zu tun, 90?
Ja, 98,7.
Naja, klar.
Ah, okay.
Also basically.
70, da ist ja bei dir echt die Welt noch in Ordnung, mein Freund.
Romantisch verzerrt,
der Film. Er lügt einfach, wie gedruckt. Ja,
ja, also es waren basically alle und ich habe ja, wirklich klar. So diese Erfahrung gemacht, dass das so viele kennen, dieses Gefühl von so, oh, ey, ich könnte ihn umbringen, weil man so existenziell wütend ist und hatte das selber natürlich auch. Also wirklich dieses Gefühl von du Arschgesicht. Echt, könnte ich jetzt wirklich an den Nackenhaaren packen und einmal gegen die Wand scheppern. Dieses Gefühl kannte ich total gut.
Konrad hat Nackenhaare. Ja.
das war ein komisches
Wort. Das ist komisch.
Aber, aber nicht, ihr wisst,
ja, also, absolut, genau. Und das Witzige ist so, ja, dass das
ja, hab ich auch.
Genau.
Ja,
kenne ich.
So, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für super viele einfach ein Release ist, wenn sich mal jemand traut, auszusprechen.
Ja.
So kam es zu dem Titel.
Ja.
Ist okay, ist okay.
Sorry, Freddy.
Ist freigegeben.
Ich weiß, bei dir ist die Welt noch in Ordnung.
Ja,
du
ja.
hast keine Hassgefühle auf
der Frau. Bei ihm, könnte man den Titel einfach auch sanfter formulieren, das ist ihm einfach zu grob. Das ist ja auch in Ordnung. Aber interessant findest du es trotzdem. Aber ich habe einen Satz gelesen und den konnte ich total nachvollziehen. Du siehst ein Paar mit Babybauch auf der Straße, die so richtig schön happy sind. Ich weiß auch noch, wie die Zeit damals war. Man schläft aus, hat eine super Zeit und alles ist toll und man ist total verliebt und man denkt, wartet mal ab. Ihr Trottel, ihr werdet euch noch wundern. Warum zum Teufel? Und das frage ich mich immer wieder. Warum hat die Natur das so eingerichtet? Das ist doch irgendwie Wahnsinn. Warum kommt nicht, ich meine, hey, für was sind wir hier auf der Erde? Vielleicht einfach nur, um unsere Art fortzupflanzen. Und ich meine, ich bin jetzt Mitte 40, eigentlich wäre ich jetzt schon tot vor ein paar tausend Jahren. Ne? So, warum ist nicht das große Danke vom lieben Gott und der Natur, da kommt das Baby und ist es dann wirklich einfach alles besser und einfach? Warum muss es denn dann so kompliziert
werden? Weil es dann so viele Babys geben würde?
Ist das natürliche Geburtenkontrolle oder was? Aber es macht doch gar keinen Sinn. Also warum? Das
wird reguliert.
Es ist doch, warum muss es alles so schwierig werden? Und, ich meine, es ist ja wirklich so, niemand ist darauf vorbereitet. Ne? Wahrscheinlich, weil es wirklich dann auch viele nicht machen würden, wenn sie wüssten, wie tough es dann doch wirklich ist. Für einen selbst, für die Beziehungen, fürs Leben überhaupt.
Dann gäbe es jetzt mehr Wohnraum in den großen Städten. Das ist klar.
Freddy, jetzt
weil wir uns alle umgebracht hätten.
Es wird mir jetzt wirklich zu pragmatisch, Freddy. Ich habe hier eine hochemotionale Speech gehalten.
Entschuldigung.
Ich brauche jetzt Input von Nina.
Entschuldigung, Schatz.
Naja, also, was ist denn deine Frage? Helf mir doch mal, Johannes. Warum ist
ich kann, ist gar nicht so konkret. Aber
warum ist das so scheißen schwer mit den kleinen Kindern und Eltern zu sein? Das ist die Frage.
Das kann ich mir fast selbst beantworten. Würde ich jetzt sagen, einfach wahnsinnig wenig Schlaf und so. Aber ich finde es wirklich, ich meine, du bist ja keine Biologin, aber ich finde es total, total interessant, dass es einfach von der Natur so eingerichtet ist, dass es dann erstmal wahnsinnig die Vollkeule gibt. Man schläft nicht, alles ist stressig, man sieht scheiße aus und natürlich mit Nerven runter kriegt man sich dann in die Haare. Was ist denn, wir hatten so ein paar Tricks, da wir die Statistik wussten, dass sich viele im ersten Jahr mit Kind trennen, haben wir gesagt, im ersten Jahr mit Kind trennen wir uns nicht, nach einem Jahr können wir alles besprechen und alles, was nachts gesagt wird, zählt nicht.
Sehr weise.
So, voll unter Stress. Aber du hast wahrscheinlich noch ein paar mehr Erklärungen, warum es im ersten Jahr so dramatisch ist und auch, was man wahrscheinlich tun kann, um es irgendwie am Laufen zu halten. Weil es ist ja teilweise nur Überlebensmodus. Also auch jetzt wieder ein drastisches Wort, aber es ist
Nein, ist so. Es ist tatsächlich so. Also es ist für mich wirklich auch ein riesen Fragezeichen. Warum warnt niemand diese ganzen vielen Elternpaare vor? Weil bei mir war ja genauso. Ich bin genauso romantisch verschallert in diese ganze Miserie reingerutscht. So. I don't know. I really don't know. Also wenn ich Königin von Deutschland wäre, wäre das eine der ersten Dinge, die ich auf jeden Fall tun würde. So, dass ich Elternpaare richtig geil auf Elternschaft vorbereite. Und ich versuche ja zumindest, da ich noch keine Königin bin, zumindest einen kleinen Beitrag zu leisten, indem ich in meinem Buch eben unter anderem aufschreibe, so dieses, hey, die einzig wirklich sinnvolle Sache, auf die ihr euch als Paar vorbereiten, ja eigentlich auch nur könnt, ja, weil wir wissen ja nie, was kriegen wir für ein Kind, wie wird das alles? Und super viel können wir ja nicht absehen, aber eine Sache ist sicher, nämlich, dass wir Stress haben werden. Und unter Stress verhalten wir uns komplett verschieden. Und das sind häufig Facetten von unseren Persönlichkeiten, die wir vom anderen häufig noch gar nicht kennengelernt haben. So. Und das führt super, super schnell zu krassen Kluften. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass ich das erste Mal so volle Lotte abbekommen habe, wie kalt Konrad sein kann. Das war seine Stressreaktion. Der ist dann halt rausgegangen, der ist aus dem Kontakt gegangen, hat mich so ein bisschen am langen Arm verhungern lassen. Und das war für mich voll so ein... Mit wem habe ich ihr Kind in die Welt gesetzt? War wirklich ein Schock, weil ich ihn so davor noch nie erlebt habe, in so einer Kälte. Und ich war halt eher total emotional, vorwurfsvoll. Also ich bin definitiv kein Unschuldslein. Don't get me wrong. Und deswegen finde ich es so super wichtig, dass wir uns als Paar genau darauf vorbereiten. Nämlich, wie gehen wir mit Stress um? Sich die Frage zu stellen, was ist meine Stressreaktion? Wie können wir uns vielleicht sogar gegenseitig darin koregulieren, wenn einer von uns in der Stressreaktion ist? Und was kann, weil das einfach auch dabei hilft, dass ich dann deine Art, mit Stress umzugehen, nicht mehr so sehr persönlich nehme. Also ich habe ganz lange gekommen als Kälte auf mich projiziert. Ich mache das, weil ich ihm nicht wichtig bin und der liebt mich nicht. Und bin dadurch in ein eigenes Drama reingefallen, anstatt einfach und schlicht und ergreifend zu sehen, ja, der arme Kerl, der hat gerade total Stress. So, ja, dem geht es gerade selber nicht gut und deswegen reagiert er so.
Und wie gehst du jetzt damit um? Kriegst du es hin, dass du dann sagst, okay, soll ich dich mal in den Arm nehmen oder brauchst du gerade eine Viertelstunde für dich?
Genau, also beim ersten würde er durchdrehen. Ja. Und das ist super wichtig, dass wir uns genau darüber unterhalten. Also eben, wie können wir uns gegenseitig koregulieren? Also wenn ich in meine Stressreaktion komme, ich werde fies, ich werde die Ghetto-Bitch. Ja, also es ist wirklich
meine Frau auch, toll.
Ja,
danke für nichts. Ja,
es ist fies, I know. Aber das war für Konrad super wichtig, weil, und was für eine wunderschöne Dynamik. Ne?
Toll.
Scheiße,
ich fies und kalt. Fies. Ja.
Und er wird kalt. Und dann denke ich mir, er ist so kalt, da muss ich noch fieser werden, damit er endlich versteht das. Er geht noch weiter weg. Willkommen in einer Abwärtsspirale. So für Konrad war es ultra wichtig zu verstehen, okay, wenn Nina zur Ghetto-Bitch mutiert, dann macht sie das nicht, weil sie eine Zimtzicke ist, sondern weil sie eigentlich gerade total verletzt ist und weil sie gerade richtig beschissen geht. Also er musste so ein Stück weit zum Dolmetscher werden. Je hässlicher ich wurde, desto verletzter ist sie. Das hat ihm geholfen, sich dadurch nicht mehr persönlich angegriffen zu fühlen, sondern, und das finde ich wichtig, ich habe ihm eine Exit-Strategie geskriptet. Das heißt, wenn ich mal wieder in mein Ding komme mit so, dann weiß Konrad heute, dass er auf mich zugehen soll, mit beiden Händen, er hat schöne große Hände, mein Gesicht in seine Hände nehmen soll, mich auf die Stirn küsst, mir in die Augen guckt und mir sagt, hey, ich bin da und ich bleib da. So.
Gut.
Und das hilft mir zu merken, okay, ey, der Typ ist ja cool. Ja, so der weiß ja gar nicht böse, der ist ja am Start und hilft mir dann aus der Ghetto-Bitch rauszukommen und in die eigentliche Müdigkeit, Erschöpfung, Hilflosigkeit reinzufinden, die da ja eigentlich dahinter steckt. Womit er mich wieder viel besser halten kann als mit der Ghetto-Bitch. So.
Wenn du die Ghetto-Bitch, wie nennt ihr das Kalte? Ist das dann Stone Cold Austin? Kriegt er auch so einen Wrestler-Namen oder sowas?
Der Konrad.
Also, nee, das fände ich schon fair. Also,
wäre gerecht.
Ghetto-Bitch ist schon auch so ein krasser, Hip-Hop-Name oder auch so ein Wrestling könntest du auch gut machen
ich
damit.
Ich werde es definitiv inspiriert durch diese Fragen mitnehmen und so Konrad sagen, er braucht auch
einen. Er braucht einen Namen. Ja.
Also, aber so runter.
Kalte Schnauze.
Der kalte Killer, die kalte Schnauze. Ja.
So runtergebrochen. Wenn man reflektiert und das einmal sozusagen durchgearbeitet hat und weiß, warum reagiert der andere so, wie er reagiert, und man Hoffentlich hat dann nur einer den Impuls in dem Moment und wenn man entsprechend reagiert und weiß, was derjenige braucht oder diejenige, wenn man das Tool anwendet, ist schon mal das erste Eis gebrochen und wahrscheinlich kommt man schnell wieder zu sich. Ne? Also das ist zum Beispiel, meine Frau weiß auch ganz genau, wie sie reagieren muss, dass ich nicht noch weiter irgendwie in meinem Trigger versinke. Nehme ich mal mit, dass ich das andersrum vielleicht auch häufiger mal hinkriege.
Ja, einer muss halt aus dem Sandkasten raus. Ja, das ist das Bild, was wir vorher schon hatten.
Das genau. Ist gut. Sonst gibt es eine Indexerfahrung für beide. Habe ich richtig verstanden, oder?
Da gibt es eine aufrechterhaltende Beziehungserfahrung. Das ist das Problem. Wir haben ja, schau, ich bin ja auch schon im ersten Durchlauf mit dieser Überzeugung in die Beziehung reingegangen, geprägt durch meine eigene Kindheit, Kelsey Priest. Ja, es liegt viel zu viel Verantwortung auf meiner Schulter. Wenn ich mich nicht bemühe, dann passiert hier überhaupt gar nichts. So, und mit diesem Bild bin ich in meine Beziehungen immer schon reingegangen und habe mir immer wieder korrigierende Erfahrungen gesammelt. So, wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit, beziehungsweise wir konstruieren sie, aber wir haben ja auch immer, wir müssen ja auch filtern. Die Wirklichkeit ist ja viel zu komplex, als dass wir alles wahrnehmen können. Und deswegen sehen wir immer, wir unterliegen dem sogenannten Confirmation Bias, also dem Bestätigungsfehler, nämlich dass wir immer nur die Aspekte der Wirklichkeit sehen, die uns in unseren Annahmen bestätigen. So. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Bewusstsein darüber haben, in was für einem Film bin ich eigentlich drin. Ja, ich kann in die Streitsituation mit Konrad reingehen und wenn ich die Erwartungshaltung habe, ich bin eh hier für alles verantwortlich, dann werde ich mich sehr wahrscheinlich diese Annahme bestätigen. Scheißegal, was er tut. Ja, der kann sich auf den Kopf stellen und noch so toll sein. Ich werde den Fehler finden. Ja, der sich darin bestätigt, dass alle Verantwortung auf meiner Schulter liegt. So.
Sag mal, ich muss mal eine Zahl checken. Ich weiß nicht mehr, wo ich die her habe. Ich kann sie nicht glauben. Ich habe mich entweder verschrieben hier in meiner Notiz oder ich habe mich verhört. Ich meine aber in deinem Zusammenhang gehört.
Sie ist 75 Jahre alt, das stimmt.
Stimmt das, dass du... Wow.
Entschuldigung.
Hat mich gut gehalten, ne?
Ja, finde ich schon. Also, aber so viel Erfahrung, jetzt ist auch die Antwort da, warum du so viel schon weißt. Stimmt es, dass man jede Sekunde einer Billion Reize ausgesetzt ist?
Ja.
Eine Billion.
Durchschnittlich. Ja, also natürlich macht es jetzt einen Unterschied, ob du gerade in der U-Bahn unterwegs bist zur Arbeit oder gerade pinkeln gehst. So, natürlich, ja, aber durchschnittlich sind wir pro Sekunde einer Billion Reize ausgesetzt.
Ich finde, das erklärt so viel. Ja. Auch bei Kindern, wie sie reagieren, auch bei uns natürlich. Oder bei vielleicht auch, wie viele Billionen sind es dann für hochsensible Kinder? Wahrscheinlich noch mal ein paar mehr.
Ja, so. Die Anzahl der Reize bleibt dir gleich, nur wie viel durch deine Filter durchkommen verändert sich. Durchschnittlich können wir 30 wahrnehmen. 30 Reize können wir verarbeiten.
Das heißt, man ist die ganze Zeit damit beschäftigt, die ganze Zeit zu filtern. Was brauche ich? Und du musst ja eins zu eins entscheiden. Das ist crazy.
Ja. Das ist crazy, aber offensichtlich kriegen es ja Milliarden Menschen hin.
Naja,
also, wir sind dafür ja gemacht. Finde ich schon verrückt.
Ja, halt eben durch solche Verzerrungen tatsächlich. Also nochmal, die sind ja total notwendig. Wir wären alle um 7:55 morgens in der geschlossenen Psychiatrie, wenn wir das alles verarbeiten müssten. So, unser Gehirn wäre komplett überreizt. Wir könnten das alles gar nicht verarbeiten. Aber das ist natürlich sehr hilfreich, aber birgt halt eben solche Tücken mit sich, dass wenn ich in die Küche komme und gerade der Annahme bin, dass Konrad ein Arschloch ist, ich nur diese Informationen auch wahrnehme. Ich sehe den nicht ausgespülten Espresso-Kocher und ignoriere die Tatsache, dass er die Brotdosen aber schon gerichtet hat für die Kinder. So, die stehen direkt nebeneinander, aber ich sehe den Espresso-Kocher und damit bestätige ich mich immer wieder in meiner
Ey, das kenne ich zu 100%.
Das mit dem Espresso jetzt.
Diese Confirmation Bias finde ich total interessant. Weil das, also so bin ich auch. Ich kann dann nur das Negative sehen. Und wenn ich dann mal sauer werde und rummotze, dann sagt sie auch, aber ich habe doch das und das und das und das. Und dann schäme ich mich auch so ein bisschen.
Dann aber es ist so menschlich. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr menschlich. Und einer der ersten Steps ist, dass wir es checken, dass es passiert. Also mein Lieblingsbild dafür ist von der Fliege auf dem Scheißhaufen. Dass wir uns das wirklich so vorstellen müssen, unser Gehirn funktioniert so. Wir sind wie die Fliege auf einer Blumenwiese. Scheißegal, wie viele wunderschöne Blumen um uns herum sind. Wir setzen uns definitiv auf den Scheißhaufen.
Ja, so ist es.
Aber wenn du dich schämst, dann ist es ja schon reflektieren. Also dann ist es ja schon mal besser, als wenn du denkst, nee, da habe ich schon recht gehabt.
Ich bin perfekt und meine Frau ist falsch.
Leck mich, ja. Aber wie habt ihr es denn hingekriegt, als ihr dann quasi den zweiten Anlauf genommen habt?
Lieber auf den zweiten?
Ist man dann auch so ein bisschen, dass man sagt, ich glaube, irgendwo hast du auch mal von weißem Blatt Papier gesprochen, dass man sagt, okay, ist ziemlich viel schiefgelaufen in den letzten Jahren. Wir fangen jetzt nochmal ein bisschen bei Null an. Inwiefern arbeitet man dann auch Sachen auf? Inwiefern muss man irgendwann auch mal sagen, okay, jetzt ist auch mal gut, Cut, und wir schauen jetzt mal nach vorne?
Ja, also es war tatsächlich einer meiner sehr guten Ideen, die ich hatte, dass ich wirklich gesagt habe, so, wir treffen uns jetzt auf ein erstes Date. So, und wir tun es einfach mal wirklich so, als kennen wir uns noch nicht. So, und wir, weil es ist ja auch so wieder so ein Irrglaube, du hast ja irgendwie das Gefühl, also Freddy und Johannes, ihr beide denkt, ihr kennt euch. Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich miteinander sind, habt ihr eigentlich nur ein Bild davon, wer ist Freddy und wer ist Johannes? So, und damit laufen wir
durch. Das war gemein von dir, ja, okay.
In Freundschaftsbeziehungen.
Ich kenne Johannes. Ich habe seinen ganzen Wikipedia-Artikel gelesen. So, Mann.
Und seine Instagram-Stories gucke ich auch jeden Tag.
Das verlinkt er mich sogar manchmal.
Aber
es ist total wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass Menschen ja eigentlich, wenn wir es mal pathetisch sagen wollen, ein wandelndes Wunder sind. So, und wir haben gerade in so Langzeitbeziehungen irgendwie immer so zu dem Irrglauben von, ich weiß, wer du bist, ich weiß, wie du tickst, ich kenne dich ja in- und auswendig. Und deswegen vergessen wir uns, einander wieder neugierig zu erforschen. Gar nicht im Sinne von, ich muss dich immer wieder fragen, wie heißt du, was machst du beruflich, sondern eher im Sinne von, so, hey, was bewegt dich heute? Wovon träumst du? Was zeichnet dich aus? Was hat dich heute schon bewegt und berührt? Und all diese Fragen gehören wir uns oft zu stellen, wenn wir in langfristigen Beziehungen miteinander sind. Was voll schade ist.
Johannes, was denkst du gerade?
Ich schreibe mit. weil ich das gut finde. Aber
Du schreibst wirklich mit, aber nicht für den Podcast, sondern für dich.
Ich schreibe für mich mit. Habe ich auch noch bei 78 Podcast-Folgen, wenn ich ehrlich bin, noch kein Mal gemacht. Aber
ja, ich habe mich gerade gefragt, ob du
es machst. Ich habe ein paar Sachen, wollte ich mir aufschreiben. Den Confirmation Bias finde ich total gut. Und den Satz, einer muss jetzt mal aus dem Sandkasten raus, finde ich auch sehr gut. Den möchte ich auch mal zitieren.
Ja.
Und mit der Index-Erfahrung natürlich. Mhm. Ja.
Das freut mich.
Ja.
Ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus.
Das ist kostenloses Coaching heute.
Kostenlose Gesichtsmassage für Nina.
Na, wenn du mitschreibst, dann kannst du dir eine Rechnung stellen.
Ey, ganz ehrlich, also nein.
Ja, Nina, Mensch, wie machen wir denn weiter? Oder machen wir einen Deckel drauf? Also entweder wir fragen noch eine Million weitere Fragen oder wir lesen deine Bücher.
Beides am besten. Oder ich komme dann wirklich nochmal zu euch nach Hamburg.
Ja, mach doch mal, wenn du mal hier so eine Lesereise machst oder das nächste Buch schreibst. Schreibst du das nächste Buch schon?
Ah ja, ich habe zu meiner Familie gesagt, sollte ich jemals auch mal auf die Idee kommen, eins zu schreiben, dann haltet mich bitte mit Händen und Füßen davon ab. Aber das liegt, glaube ich, eher daran, weil die Vermarktungsphase so
ja, klar.
Aber ich habe eine Idee.
Schreiben ist kein Problem.
Vielleicht kannst du, ich glaube, das Buch gibt es noch nicht. Wenn du es schaffst, also wenn du ganz viele erreichen möchtest, dass du sozusagen in so einem Reklamheft einfach nur so auf 5 bis 10 Seiten alle Probleme löst mit
Hammer.
So Erziehung, wie man Erziehung richtig macht. Und wenn du es schaffst, das einfach so auf 10 Seiten zu reduzieren, dann musst du nicht lange schreiben. Das wird ein Bestseller, weil das lesen ganz viele.
Ja, indeed. Ich habe es wirklich versucht. Das war wirklich mein. Ich habe mich wirklich in meinem aktuellen Buch sehr bemüht, sehr kurz, knackig zu schreiben, weil ich weiß, die eine Sache, die wir als Elternpaar nicht haben, ist Zeit.
Ja.
So, deswegen sind es kurze, knackige Sachen. Was mir auch so wichtig ist, wirklich, also Conor und ich, wir haben ja selber auch Therapie gemacht, ja, als Paar und für uns etc. pp. Und wir haben natürlich viele tolle Inspirationen und Techniken bekommen. Aber wir hatten immer dieses Ding von so, ey, sagt uns zur Hölle, wann sollen wir das irgendwie machen? So, wir haben es unfassbar schwer gehabt, das wirklich dann auch auf unseren Familienalltag zu übertragen. Und deswegen war mir das so ein Anliegen mit diesem Buch, wirklich Techniken, Übungen, Strategien mit an die Hand zu geben, was die so dieses Gefühl erwecken von so, ey, ja Mann, geil, kommt es, ey, das können wir mal machen. So, was so niedrigschwellig zugänglich ist, was Lust macht, auch wirklich in die Umsetzung zu kommen und nicht so ein Gedöns davon so, wir müssen uns jetzt hier mal eine Stunde zusammensetzen und irgendwie eine paartherapeutische Übung machen.
Mhm. Nee. Erstmal Babysitter besorgen und einfach mal wieder ein erstes Date machen. Finde ich auch eine sehr gute Idee. Das hat schon bei Modern Family, haben das die Dunphys auch immer gemacht. Die haben sich dann an so einer Bar getroffen und er hatte irgendeinen Namen und war auf so einer Konferenz.
Ach, mit Rollenspiel.
Ja, natürlich. Hey, bist du neu in der Stadt? Nee, ich bin nur auf einer Konferenz, nur fürs Wochenende. Ah, okay, mein Mann ist tot, das trifft sich gut.
Johannes ist inspiriert fürs Wochenende.
Ja, ist gut. Am Wochenende gehe ich aus.
Ja, da waren jede Menge Inspiration bei.
Absolut, aber das muss ich sagen, das finde ich immer wieder total verwunderlich. Und ja, das ist natürlich im Alltag schwierig, aber wie viele Paare mit Kindern einfach aufhören, Dinge zusammen zu machen. Voll, also ja, furchtbar. Klar, einer ist immer zu Hause und ich habe dienstags meinen Sport und ich habe donnerstags mache ich das und hier und ich treffe mal, und ich gehe heute übrigens noch weg. Ja, klar, mach mal. Und nee, wir sind echt voll viel unterwegs. Ja, und wann seid ihr mal zusammen unterwegs? Ja, gar nicht eigentlich. Und dann irgendwann fahren sie so, die knallen ja nicht vor die Wand, sondern die fahren dann an der Wand vorbei, parken klammheimlich dahinter und dann kriegen sie das Auto nicht mehr an. So, jetzt hab ich das Bild.
Zeitlupe.
Und das finde ich immer so faszinierend, dass die das gar nicht merken, dass es einfach keinen Sinn macht, wenn sie einfach gar keine Zeit zu zweit verbringen. Naja, wir sind jetzt schon zusammen alle im Urlaub und so. Ja, aber dann, ihr fahrt schon mit der Familie. Ja, sicher, wir fahren alle vier zusammen in Urlaub. Ja, und seid ihr dann auch mal alleine? Ja, klar, am Strand mal auf der Liege für eine Stunde auf jeden Fall, wenn die Kinder im Wasser sind. So.
Das ist krass.
Aber das ist so selbstverständlich, finde ich. Und da muss man wahrscheinlich ein bisschen drauf aufpassen.
Darf.
Lena und ich machen total viel zusammen. Zum Beispiel bringen
natürlich, Freddy. Ja,
nee. Also, weil wir bringen beide die Kinder ins Bett, sie den Kleinen, ich den Großen.
Ja, so. Und ihr dann schlaft ihr auch daneben ein, ne? Und dann schlaft ihr natürlich auch nicht im selben Bett.
Genau, wir schlafen gleichzeitig in verschiedenen Zimmern. Ja. Das machen wir auch mal zusammen.
Das ist total schön.
Ja, das mit dem Ausgehen und Babysitter, das muss ich mir auch nochmal nach bald 9 Jahren.
Aber das finde ich auch so ultra wichtig, wenn du ein Klugscheiße-Sache droppen darf. Weil was da ja häufig unbedingt ganz so assoziiert ist, so dieses Ding von so, ja, Date Night. Ja, wie der beschissene Name ja schon sagt, dass es irgendwie Samstagabend Candlelight Dinner gedöns sein muss.
Es kann auch Daydrinking sein.
Bitte, unbedingt. Also gib die Kinder am Sonntagmittag für eine Viertelstunde mit einem Kumpel mit auf den Spielplatz und geht zusammen spazieren oder zusammen Daydrinking machen, whatever. Also so, wirklich nochmal so dieses Bild davon, was bedeutet es, als Paar zusammen Zeit zu verbringen, aufzulockern und wirklich jede Gelegenheit beim Schopfe greifen und sie bitte zu nutzen.
Okay. So ist es. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich, weil Schlusswort. Das ist genau das. Das versuchen wir auch immer. Und gestern Mittag sind wir einfach spontan in irgendein Restaurant gegangen und wollten eigentlich nur essen. Und der Barkeeper hat uns aber immer so nett angeguckt und irgendwann hat er aus Langeweile angefangen, Cocktails zu machen und haben wir uns 3 Cocktails reingelötet. Und danach musste ich mich kurz nochmal hinlegen, bevor das Kind aus der Schule kam. Aber so.
Hat Spaß gemacht.
Ja, war eine positive Indexerfahrung. Kann man so? Nee, das ist zu wenig für eine Indexerfahrung, oder?
Nee, reicht aus. Du darfst verbucht werden als Indexerfahrung.
Okay. Dir ist klar geworden, dass du sie jeden Tag jetzt machen musst. Oder was ist die Indexerfahrung?
Und deswegen gehe ich ohne meine Frau jetzt immer zu dem Barkeeper. Egal. Macht ja keinen Sinn.
Ja, danke, Nina.
Vielen Dank. Gerne. Also sehen wir uns im schönen Freiburg, was ich ja immer total gerne mag. Zeltmusikfestival, eins meiner liebsten Festivals, komme ich immer.
Voll.
Oh, Bestes. So schön. Ja,
sag bitte Bescheid, wenn du da bist.
Ja, letzten Sommer waren wir da und es war Topwetter in Freiburg und wir haben die Füße ins Bächle gehalten. Es war alles wunderschön und es war, jedes Klischee wurde erfüllt. Aber wenn du in Hamburg bist, sagst Bescheid und dann kommst du mal hier in unserem kleinen Studio vorbei.
Gibt's den Bunker noch?
Ja, den gibt's. Der wird gerade umgebaut, aber das Übel und Gefährlich gibt's noch.
Ach, da möchte ich dann mit euch hin. Das ist mein Wunsch.
Okay, dann gehen wir in irgendeinen Bunker. Ja. Super.
Also übel und gefährlich, meinte ich.
Ja, klar. Dann vielen Dank.
Danke
und
euch.
Vielen Dank fürs kostenlose Coaching und dir weiter alles Gute. Und grüß Konrad. Ich schwöre, er ist ein guter Typ.
Ja, hol den mal vom Klo jetzt runter.